Hallo, das ist eine neue Folge Literaturnaht. Und zwar ist es eine Folge anlässlich des Buchons, der ja in wenigen Tagen stattfindet, und anlässlich des neuen Weltenportals der Vampir-Ausgabe. Und jetzt Werbeblock anfangen. Das Weltenportal ist an Stand Nummer 16 und um 19 Uhr in der Kegelbahn gibt's eine Lesung. Und nicht nur mit uns, sondern auch mit einigen anderen. Ich weiß aus dem Kopf, dass Nicole Hobusch auf jeden Fall anfängt. Genau. Und dann kommen wir und dann kommt Kai Focke und dann kommt Anna Eichenbach und dann Sarah Luther und Christoph Grimm. Und im Weltenportal in der Vampir-Ausgabe, dazu machen wir demnächst dann auch noch ein Interview mit Christoph, aber das wahrscheinlich nach dem Buchon, gibt es eine Story von Anna Eichenbach, dann eine von mir, Yvonne Thunert, dann Thomas Williams, Lisa Katharina Hensel, Florian Krenn, Kai Focke, Frederik Brake. Mit den Protagonisten von Frederik habe ich schon ein paar Geschichten gelesen. Das ist wieder eine Story mit Lannister. Dann Nicole Hobusch. Von der Story ist, glaube ich, auch das Titelbild inspiriert. Isabel Hemmrich, Manuel Otto Bendrin, Sarah Luther, Friedhelm Schneidewind und Michael Schmidt. Und da gibt's noch Mikro-Stories von Volker Dornemann. Es gibt auch einen dicken Sekundärteil. Der sieht auch sehr interessant aus. Aber das lese ich jetzt, glaube ich, nicht alles vor. Wobei, das ist einfach zu cool. Es gibt was von Judith Madeira. Es gibt einen Comic von Maximilian Wust. Es gibt was von Anna Eichenbach, Petra Berger, Duke McAbe. Na, da hoffe ich mal, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe. Aber vielleicht muss man den auch klingonisch aussprechen. Und Detlef Klever. Und Friedhelm Schneidewind und David A. Linsam. So, habe ich irgendwas vergessen? Nein, habe ich nicht. Und das Besondere ist, wenn wir es lesen, ich lese es gar nicht allein. Ich habe noch hier Unterstützung. Die Unterstützung darf sich jetzt gerne mal vorstellen.
Hallo, ich bin die Unterstützung von Yvonne. Ich heiße übrigens Frankie.
Frankie ist übrigens auch beim Buchon dabei und wird auch live lesen. Frankie liest in der Geschichte Konstanze. Das ist die Tochter der Ich-Erzählerin. Genau. So, jetzt habe ich mal schön mit dem Fuß geschart. Jetzt legen wir gleich los und lesen das zusammen als szenische Lesung, wobei ich wesentlich mehr habe als Frankie, aber Frankie hat die coolen Stellen. Okay, geht los. Yvonne Thunert, die Zahnspange. Ich hatte mal einen Patienten, den haben die Eckzähne gefehlt. Alle vier. Der Kieferorthopäde schaute auf Konstanze und lachte so mauloffen, dass ich all seine Eckzähne sehen konnte. Er spreizte seine riesigen Finger, die im letzten Glied etwas breiter waren. Ich betrachtete seine spitz zulaufenden Fingernägel. Wenn ihm die Eckzähne fehlen würden, könnte er seine Steaks mit seinen Fingernägeln vorab zerteilen. Konstanze wollte sich offenbar gern an dem Gespräch beteiligen, aber sie musste auf den Abdruck beißen. Ihre Augen wirkten genauso weit aufgerissen wie ihr Mund. Wenn ich sie ansah, bekam ich Phantomschmerzen in den Mundwinkeln. So unangenehm wirkte ihre Situation. Wirklich alle, versicherte der Orthopäde, obwohl niemand seine Aussage in Frage gestellt hatte. Echte Hypodontie. Keiner der Eckzähne war angelegt. Das klang tatsächlich zweifelhaft. Keiner? Der Orthopäde nickte kräftig. Ja, wirklich keiner. Die anderen Zähne hatten so eng aufgeschlossen, dass keine Lücke erkennbar war. Ein Arzt wie der hätte in das Jinro Kensuki Krankenhaus am Stadtrand gepasst. Von dort hörte man nur schräge Geschichten. Sogar Werwölfe gingen dorthin, hatte Konstanze mir erzählt. In der Schule hätten sie das gesagt. Natürlich hatte sie kein Wort geglaubt. Damals. Als Konstanzes Kiefer befreit wurde, lautete ihre erste Frage:
Aber ich kriege doch Eckzähne, oder?
Natürlich, erwiderte er, sobald wir Platz geschaffen haben. Ihr Gebissabdruck in Gips, den wir später mitnehmen durften, sah seltsam gleichmäßig aus. Wie eine Burg ohne Türme. 5 Wochen später holten wir die fertige Spange ab. Sie glitzerte in Grün, Konstanzes Lieblingsfarbe. Beim Essen durfte Konstanze sie herausnehmen, aber sonst sollte sie die Spange zumindest anfänglich so oft wie möglich tragen. Unnötig zu sagen, dass sie es nach wenigen Tagen leid war und sie nur noch nachts trug. Ich schaute immer bei ihr hinein, bevor ich schlafen ging. Eine Angewohnheit, die ich mir nicht rechtzeitig abgewöhnt hatte. So auch an jedem Abend. Im Halbdunkel betrachtete ich ihren schlafenden Körper. Das Grün der Spange schimmerte im Nachtlicht, als wären ihre Zähne kunstvoll mit Schimmel überzogen. Ich bemerkte die Gestalt zuerst nicht, da sie sich nicht rührte. Aufrecht und gerade wie eine Taufkerze stand sie da. »Das ist doch nicht möglich!« Ich blinzelte, schaute genauer hin, stellte meinen Blick scharf. Meine Pupillen gewöhnten sich allmählich an das karge Licht. Konnte es doch nur ein Stuhl mit aufgetürmter Wäsche sein? Aber nein, was ich dort sah, passte nicht zu den Gegenständen in Konstanzes Zimmer. Das da fing an, sich zu bewegen. Das da lebte. Jetzt drehte die Gestalt mir ihr Gesicht zu. Unerträglich langsam. Und ich tat nichts, rührte mich nicht, sah nur zu. Je mehr ich erkennen konnte, desto mehr schattenhafte Falten zeigten sich mir. Eine Landschaft unglaublichen Alters. Ein Gesicht, das mittels Furchen und Narben die Geschichte von Jahrhunderten erzählte. Das da lebte, ja. Aber es konnte nicht menschlich sein. Oder doch? Eine Einbrecherin mit Maske? Eine visuelle Störung? Die Gestalt verströmte Selbstsicherheit, absolute Macht. Das vermag keine Störung, keine Maske. Sowas konnte es doch gar nicht geben. Das konnte nicht real sein. Doch ich sah die Gestalt nicht nur. Ich hörte ihre Halswirbel in der Nachtstille unseres Hauses knacken. Jetzt nahm ich ihren Körpergeruch wahr. Altes Laub und feuchte Erde. Ich war erschüttert. Nichts anderes schien mehr von Bedeutung zu sein. Für einige Augenblicke schlug nur noch mein Überlebenswille durch. Ich musste Konstanze beschützen. Mich selbst, uns beide. Ich zauderte zwischen Schutz und Flucht, gemeinsam mit meinem Kind. Noch bevor der Blick der Gestalt mich vollends traf, musste etwas geschehen sein. Denn an mehr erinnerte ich mich später nie. Als ich aufwachte, lag ich in meinem Bett. Die Tauben vor dem Fenster gurrten schon, jemand mähte den Rasen. So früh morgens? Der Wecker zeigte fast 11:15. Konstanze, warum hatte sie mich nicht geweckt? Sie schlief nie länger als bis 8. Ich sprang auf und lief in ihr Zimmer. Der Moment, bevor ich ihre Tür öffnete, ging mir später noch oft durch den Kopf. Wäre ich nur wieder dort, in einer Welt, die Sinn ergab, mit einem Oben und Unten, einem Vorne und Hinten, einem Links und Rechts. Wann wird die Welt endlich wieder richtig? Fragte ich mich immer wieder, jede Woche, jeden Tag, jede Stunde. Dort lag sie, so wieder natürlich, steif, atemlos, der Mund offen, die Spange unversehrt. Doch mein Kind, das war nicht mehr unversehrt. Das war nicht mehr da, nicht mehr zu Hause. Ich lief zum Bett, versuchte sie hochzuheben und an mich zu drücken. Doch sie glitt nicht geschmeidig zu mir hoch, bog sich nicht in meiner Umarmung. Sie hing schwer und starr und glitt mir aus den Fingern. Ihr Körper rutschte aufs Bett zurück mit einem Geräusch so andersartig als alle Laute, die sie in ihrem Leben gemacht hatte. Konstanzes Leib blieb in unnatürlicher Haltung liegen. Die linke Schulter stach steif und unbeweglich ins Zimmer. Jemand hat mein Kind vertauscht. Das hier ist nur eine lebensechte Puppe, totes Plastik. Mein Kind rennt woanders herum, atmet, tobt, rollt die Schultern. Das hier konnte nicht mein Kind sein. Meine eigene Starre hielt nicht lange an. Ich holte mein Telefon, wählte 110. Mit einer Stimme, tief und krächzend vom Schlaf, gab ich die Adresse durch. Doch ich brauchte mehrere Anläufe, um den Anlass meines Anrufs zu nennen. »Meine Konstanze, mein Kind rührt sich nicht mehr.« Für einen Augenblick erwiderte mein Gesprächspartner nichts, bis ich weitersprach. »Sie ist schon steif.« Ich ließ das Telefon fallen, legte mich neben Konstanze ins Bett, versuchte zu atmen, sie einzuatmen. Ich wollte die Reste ihres Kindergeruchs nicht verschwenden. Wenig später klingelte es. »So schnell!« Dabei war Eile sinnlos geworden. Schnelles Handeln und rasches Retten, das wäre gestern Abend gut gewesen. Als ich schlief und nichts ahnt in anderen Welten weilte, während mein Mädchen diese hier verließ. Die Sanitäter hatten keine Hemmung, Konstanze nach links und rechts zu biegen, in ihre Augen zu leuchten, einen Spiegel vor ihren geöffneten Mund zu halten. »Was sind das für Wundmale?«, fragte einer der Sanitäter. Ich hörte die Frage, konnte aber nichts dazu sagen, ihn nur ratlos anschauen, schweigend. Später, viel später, fügte sich alles zusammen. Doch damals nicht. Da war ich nur eine trauernde Mutter. Ein Ein-Personen-Haushalt. Last Woman Standing in einer Familie, die einmal größer gewesen war. Dabei spielte für mich keine Rolle, wie groß wir zahlenmäßig gewesen waren. Konstanze und ich, wir hatten eine vollständige Familie gebildet. Mehr brauchten wir für uns nicht. Organversagen, hieß es später. Unterversorgt mit Sauerstoff. Blutarmut. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, sagte meine Kita-Kollegin zu mir. Zeit wofür? Zeit, alleine im Haus die Wand anzustarren, in ihr Zimmer zu gehen, an ihrer Bettwäsche zu riechen, ihren Geruch einzuatmen und jeden Tag ist ein bisschen weniger davon übrig? Ganze Tage verbrachte ich im Stop-and-Go-Modus. Ich ging zur Kaffeemaschine und stoppte davor, weil mir einfiel, dass Konstanze sich nie wieder über meinen Kaffeeatem beschweren würde, wie sie als Kleinkind darauf bestanden hatte, das Pulver in den Filter zu häufen und dabei nicht selten alles mit Kaffeepulver überhäufte, nur das Filterinnere nicht. Auf dem Weg zu meinem Fahrrad kam ich an ihrem vorbei, himmelblau mit extra Korb vorn. Ihre Puppe saß noch drin, das Plastikgesicht voller Vorfreude, als könnte sie es kaum erwarten, den nächsten Trip mit Konstanze zum Spielplatz zu machen. Sie trug sogar ihre Puppenregenjacke, die kleinen gelben Gummistiefel, für jede Eventualität gerüstet. Es war unmöglich für mich, einen weiteren Schritt in die Garage zu tun. Ich ging zu Fuß einkaufen, mied aber die Regale mit Apfelsaft, Fruchtgummi und Fissstäbchen. Alles brummte, aufgeladen mit Erinnerungen, aufgeladen mit Konstanze. Mir wurde bewusst, wie häufig wir zusammen gewesen waren, wie stark wir unseren Alltag geteilt hatten. Ich entschied, dass es mich tröstete zu wissen, wie viel Zeit ich mit ihr verbracht hatte. So viel wie möglich, fast 10 Jahre lang. Meine Umgebung tröstete mich weniger. Auch wenn sie sich Mühe gab. Sie schenkten mir Selbsthilfebücher über die Phasen der Trauer und Gutscheine für Kurse sowie die Adresse des Vereins trauernder Mütter. Die Bücher ließ ich auf der Anrichte liegen und gewöhnte mich an ihren Anblick, ohne je hineinzuschauen. Zu dem Verein bin ich gegangen. Lauter traurige Geschichten, traurige Menschen, die sich einmal in der Woche trafen und sich gegenseitig zuzuhören versuchten. Einige redeten viel und gern, andere saßen nur da. Ich ging nur einmal hin, mit dem vagen Versprechen, eines Tages mal wieder hineinzuschauen, doch ich schrieb es mir nur pro forma in den Kalender und ignorierte den Serientermin fortan. Ich ertrug zu dieser Zeit nur Gunda, meine fast 90-jährige Nachbarin. Sie hatte immer nebenan gewohnt, schon als ich noch ein kleines Kind gewesen war. Mein Verstand bestand stets darauf, sie als fitte 50-Jährige zu betrachten. So hatte ich sie fest abgespeichert. Ich blinzelte und schüttelte den Kopf, zwang mich, sie zu sehen, wie sie tatsächlich aussah, ihre gebeugte und uralte Gestalt. Sie besuchte mich jeden Nachmittag, saß mit mir auf meiner Bank vor dem Haus, meist schweigend, und bevor sie ging, sagte sie stets etwas Erfrischendes. Das ist die größte Scheiße, die einem im Leben passieren kann. Zu jener Zeit hatte ich das Gefühl, sie wäre der letzte vernünftige Mensch auf Erden. Kurz bevor Konstanze zurückkehrte, hielt ich Gunda fest, sah sie eindringlich an und bat sie: Wenn du dort ankommst, wo auch mein Kind ist, pass auf sie auf. Sag ihr, dass ich sie vermisse und liebe und sie suchen werde. Ich glaubte an gar nichts, nichts Übersinnliches oder Postmortale, aber trotzdem tröstete es mich, mir einzubilden, dass Gunda Konstanze bald begleiten könnte. Mir kam nicht in den Sinn, dass es Gunda ängstigen oder beleidigen könnte, dass ich so deutlich aussprach, wie nahe sie dem Grab schon war. Sie wurde nicht böse auf mich. Außerdem sollte sie erst Jahre später sterben. An jedem Abend saß ich auf der Bank vor dem Haus, eingemummt in Gundas gestrickte Wollsocken, zwei Jogginghosen übereinander und Konstanzes alte Kuscheldecke. Das Sommerwetter, der letzte Sommer mit der lebendigen Konstanze, war längst nur eine Erinnerung an ein anderes Leben. Ich starrte auf die Autos gegenüber, ohne sie richtig zu sehen. Dabei grübelte ich über das Kennzeichen des Opels, KD. Ob das Initialen waren? Wie hieß der Nachbar mit Vornamen? Vor ihrem Tod hatte er immer seine alte Mutter im Rollstuhl durch die Nachbarschaft geschoben. Er war direkt nach der Beerdigung mit einem dicken Auflauf bei mir vorbeigekommen. Kartoffelkäse, kein Gemüse. Er hatte das überhaupt nicht kommentiert, einfach nur Kartoffelkäse. Ernährte er sich vegetarisch? Einer, der kein Gemüse mochte und da damit nicht umgehen konnte? Ich hatte mir etwas auf den Teller gelegt und den Auflauf eine Weile angestarrt, ein paar Stunden auf der Anrichte vertrocknen lassen und abends dann weggeworfen. Wenn er mir Auflauf gebracht hat, dann müsste ich doch seinen Vornamen kennen. Vielleicht etwas mit K? Ich blickte hoch und da sah ich sie. Sie trug das gelbe Kleid, in dem ich sie beerdigt hatte. Der sorgsam geflochtene Franzosenzopf hatte sich aufgelöst. Ihr Gang wirkte, als würde sie nur mal eben rechtzeitig zum Abendessen von einer Freundin nach Hause schlendern, mit dem linken Bein im Hopserlauf, mit dem rechten etwas weniger enthusiastisch. Ihr typischer Gang. Aber es war nicht Zeit zum Abendessen. Die Sonne hatte sich schon hinter den Horizont geduckt. Stattdessen bestrahlten die Straßenlaternen ihr Kleid. Ich blickte auf meine tote Tochter. Mein Kopf fühlte sich schummrig an, als wollte mein Körper sich gleich aus der Szene ausklinken. Die Trauer um sie hatte meine gesamte letzten 2 Monate und 21 Tage bestimmt. Morgens, mittags, abends. Und jetzt sah ich sie die Straße entlang schlendern. Freilich um eine ungewohnte Uhrzeit, aber definitiv nicht tot. Ich blinzelte. Vermutlich lief dort ein anderes Kind zufällig im gleichen Kleid, 9 Jahre alt, das kurz nach 11 Uhr abends noch in eine Sackgasse einbiegen und dort ein wenig herumspazieren wollte. Unwahrscheinlich, aber viel wahrscheinlicher, als dass es sich wirklich um Konstanze handelte, meine tote Konstanze. Ich erhob mich und ging auf sie zu. Mein Körper trug mich automatisch in ihre Richtung, alternativlos. Wohin hätte ich auch sonst gehen sollen? Vor ihr angekommen, sah sie mich an, blass zwar, doch unversehrt, mit milder guter Laune.
Meine Zähne tun weh. Mir ist kalt. Darf ich die Decke haben?
Minuten später saß mein Kind in die Decke gehüllt am Küchentisch und ich kochte ihr Tee. Was auch sonst? Gibt es einen Ratgeber dafür? Eine Untergruppe im Trauerforum? Was ist zu tun, wenn das tote Kind doch nicht tot ist und nachts leicht frierend zurückkommt? Natürlich, Decke und Hagebuttentee.
Du siehst traurig aus, Mama.
Der Wasserkocher zischte und dampfte, doch ich hatte mich zu Konstanze umgewendet und konnte sie gar nicht genug ansehen, wie sie sich bewegte, wie sie sprach, meinen Blick erwiderte.
Ich war auch traurig, schätze ich. Es ist gut, wieder hier zu sein, wieder bei dir.
Sie stand auf, ging zu mir, ergriff meine Hand, dabei wäre fast ihre Decke verrutscht, was ich rasch mit einer Umarmung verhinderte. Da hielten wir uns, fast wie früher, wenn ich sie getröstet hatte.
Du, der Kocher zischt und faucht,
sagte Konstanze, und ohne sie anzusehen, hörte ich ihrer Stimme an, dass sie dabei lächelte. Das sagte sie immer, wenn jemand den Kocher ignorierte, der sich stets erst selbst ausschaltete, wenn das Wasser darin schon fast verkocht war. Das hier war wirklich mein Kind. Ich wendete mich zum Koffer und sie kuschelte sich wieder an den Küchensessel. Ich bereitete den Tee zu und stellte ihn ihr hin, darauf gefasst, dass sie um Honig bitten würde, und ich überlegte, wie ich darauf reagieren sollte. Mit einem Vortrag, dass Zucker ungesund ist? Vor einem Kind, das bis eben noch tot war? Wen interessierte denn jetzt ein Loch im Zahn? Doch sie schnupperte an dem Tee und schob ihn mit angeekelter Miene weg.
Nee, mir ist irgendwie übel, Mama. Kein Kind mag Tee.
Vor Morgengrauen legte ich sie in ihr Bett, ließ die Rollläden herunter. Ich sah ein Dutzendmal nach ihr, rief niemanden an, meldete mich in der Kita krank, wartete, bis Konstanze abends wieder erwachte. Wach, eindeutig Bewusstsein, kein bisschen tot, aber schwach, immer schwächer. Sie klagte über Übelkeit, aß nichts, trank nichts, kuschelte viel, ließ sich vorlesen, erzählen. Ich grübelte, wie ich mich länger als einige Tage bei der Kita krank melden könnte. Ob ich es wagen könnte, wieder hinzugehen, mein Kind alleine zu Hause zu lassen. Um Hilfe zu bitten, wagte ich nicht. Mein Kind war offiziell tot. Was würde man tun, falls man sie entdeckte? Ich befürchtete böse Konsequenzen, traute niemandem. Nicht bei so etwas. Auch die Selbsthilfegruppe fiel mir ein. Doch es gab keine mit dem Thema Hilfe, mein Kind ist von den Toten zurückgekehrt. Und es war wirklich mein Kind, las dieselben Bücher, hatte dieselben Lieblingsworte, denselben Ausdruck im Gesicht, wenn sie las, nachdachte oder vor sich hin sang. Mir entging aber auch nicht, dass sie keine Vorwärtssaltos mehr auf der Rekamiere vollführte, nicht nach ihrem Fahrrad fragte und mehr kuschelte als tobte. Am dritten Abend räumte ich die Schmiermaschine aus und stach mich an einem spitzscharfen Gemüsemesser. Ein Zischen entfuhr mir. Ich zog den Finger zu mir, zur Brust, drückte auf die Wunde mit den Gedanken schon bei der Pflasterschublade, da hörte ich ein Geräusch. Konstanze stand in der Tür. Wie hat es sie nur so schnell vom Keller zur Küche geschafft? Nur einen kurzen Augenblick stand sie an der Tür, sah meinen Finger und huschte in die Küche zu mir, ebenfalls in bemerkenswerter Schnelligkeit. Sie nahm meinen Finger sanft an den Mund und saugte. Konstanzes Gesichtsausdruck erinnerte mich an das Stillen. Dieses andächtige Zusammenziehen der Stirn, der dringliche Ausdruck der Augen. Damals hatte ich mir oft gewünscht, ich könnte ihr stattdessen einfach den Finger geben. Keine empfindlichen Brustwarzen, kein Entblößen gut verpackter Körperteile, keine Spezialkleidung. Dem Baby einfach nur den Finger reichen. Keine glotzenden oder kopfschüttelnden Menschen. Doch was hätten diese Leute gesagt, wenn sie uns in der Küche gesehen hätten, mein Kind, das ich begraben hatte und das mein Blut saugte. Konstanzes Haut und Lippen erlangten endlich Farbe zurück. Sie wirkte gekräftigt, gestärkt. Ich ließ die Wunde nicht ganz abheilen. Jeden Abend, wenn sie erwachte, ergriff ihr Mund umgehend meinen Finger.
Ich weiß, was ich bin, Mama,
sagte sie nach einigen Tagen.
Ich bin wie Rüdiger.
Ich nahm mein Kind in die Arme, tröstete es. Es schluchzte, doch es kamen keine Tränen. Ich spürte keinen Puls, kein pochendes Herz. Da dachte ich an all die sorglosen Stunden, in denen wir Geschichten über Rüdiger und Anton gelesen hatten. Und ich wünschte mir nichts lieber, als wieder mit Konstanze in der Sonne zu sitzen und in einem dieser dünnen Taschenbücher zu blättern.
Ich habe Hunger, Mama. Ich brauche mehr.
Eine Spenderin war nicht genug für sie, egal wie sehr ich mich mit eisenhaltiger Nahrung vollstopfte oder wie viele eklige Hühnerherzen ich aß, wie oft ich Lebertran herunterwürgte, ich konnte uns nicht beide bei Kräften halten. Zudem kehrte ich vormittags in die Kita zurück, benötigte also auch Energie für fremde Kinder. Urlaub einreichen kam nicht in Frage. Ich wusste ja nun, dass ich tagsüber nicht auf mein Kind aufpassen musste. Ein gut verschlossenes Haus wäre Schutz genug. Wir diskutierten über Haustiere, doch es kam uns barbarisch vor. Einige Experimente mit online gekauftem Schweineblut scheiterten daran, dass Konstanze es nicht vertrug. Sie übergab sich stundenlang. Ein fürchterliches, unmenschliches Geräusch, wie eine alte, röchelnde Katze. Minutenlange Krämpfe, bis es endlich herauskam, scheinbar literweise, auch wenn sie nur ein paar Fingerhüte davon zu sich genommen hatte. Ein paar zaghafte Fragen entfuhren, ob man auch Menschenblut online kaufen könne, brachte mir nur unangebrachten Humor oder Verweise aufs Darknet ein. Natürlich konnte ich nicht immer den gleichen Finger wählen, ich wechselte ab, gönnte jedem Finger ein paar Tage Ruhe, holte mir damit aber argwöhnische Fragen von den Leuten in der Kita, auch von den Kindern. Stets waren zwei, drei Finger von mir verbunden, immer andere. Niemandem fiel eine Erklärung dafür ein, mir auch nicht. Darum versuchte ich es gar nicht erst. Die Arbeit und auch der Haushalt wurden beschwerlich. Ich fühlte mich permanent müde und stets musste ich einige Finger schonen. Zwar nahm ich meist die linke Hand, aber das reichte nicht.
Ich tu dir doch weh,
stellte Konstanze fest, als sie mich eines Abends dabei beobachtete, wie ich fluchte, während ich mir einen Topf Nudeln machte und ihn dann, kaum angehoben bekam, drei Finger der linken Hand weit abgespreizt.
So geht das doch nicht weiter.
Konstanze versuchte weniger zu trinken, schien aber daraufhin auch selbst weniger zu werden, stellte sie auf die Waage. 5 Kilo fehlten ihr seit der letzten regulären Untersuchung beim Kinderarzt.
Meinst du, ich kann sterben? Nochmal? Jetzt richtig?
Fragte sie mich. Ich könnte mich nur dasselbe fragen. Aber wo sollte ich eine Antwort erhalten? Das ließ sich nicht googeln. Eines Abends wachte sie auf, zu schwach, um aufzustehen.
Ich kann nicht, Mama. Ich kann nicht.
Sie schnappte nach meinem Finger und saugte. Ich betrachtete sie, ihre Brust hob und senkte sich nicht. Ich konnte ihre Rippen durch das dünne Nachthemd sehen. Ich hole jetzt Hilfe, sagte ich laut, ohne festen Plan. Konstanze ließ meinen Finger aus ihrem Mund gleiten, starrte mich an. Wie tief und dunkel die Schatten unter ihren Augen sich bereits ausdehnten.
Wer soll denn helfen können?
Jinro Kensuki, antwortete ich. Wir schauten uns an in dieser Nachtstille. Nur das Zirpen der Grillen drang von draußen zu uns selbst. Das alte Haus blieb still, ließ uns nachdenken wagen, Erinnerungen an Gerüchten über Werwölfe nachhängen.
Was wenn?
Begann sie, doch ihr Zustand ließ kein Was wenn zu. Es musste etwas getan werden. Sie wollte nicht aufstehen. Ich wollte sie nicht im Krankenwagen abholen lassen, also lief ich zum Nachbarn gegenüber, der mit dem KD im Kennzeichen. Klaus Dittrich stand an der Tür. Als ich es las, erinnerte ich mich an eine ausgestreckte Hand und die Worte, ich bin der Klaus. Zum Glück war er noch wach. Hast du noch den Rollstuhl deiner Mutter? Kaum eine Stunde später schob ich Konstanze in dem Rollstuhl durch die Stadt, knapp 3 Kilometer bis zum Krankenhaus. Ich war hoffnungsvoll, dass bis dahin die verstaubten Spinnweben aus den Rädern durch Wind und Wetter entfernt wären und wir keinen allzu abgewetzten Eindruck mehr machen würden. An der Rezeption schob ich Konstanzes Karte über die Theke. Ich war völlig abgelenkt von Konstanzes erbärmlichem Zustand, wie sie da in den Stuhl versunken war, als hätte man ein Skelett aus dem Biologieunterricht mit Haut bespannt, ihm eine Perücke aufgesetzt und in zu weite Klamotten gesteckt. Ich beobachtete die Finger der Person am Tresen, während sie die Karte mehrmals scannte. Sie hatte jeden Nagel in einer anderen, sehr hellen Farbe lackiert. Alle standen in Kontrast zu ihrer sehr dunklen Haut. Trotz der Umstände fragte ich mich, hatte sie das selbst gemacht? Sie wissen, dass das die Karte einer verstorbenen Minderjährigen ist? Das ist mein Kind. Sie gehört Konstanze, sagte ich automatisch und zeigte mit dem Kopf Richtung Konstanze. Die Sprechstundenhilfe sah auf die Karte in ihrer Hand, dann auf uns, mehrmals hin und her. Dann nickte sie. Ich verstehe. Ihre Stimme klang viel sanfter als vorher. Sie kam hinter dem Tresen hervor, berührte mich an der Schulter, beugte sich zu meinem Kind, aber mit etwas Abstand. Öffne den Mund, Kleines. Konstanze öffnete ihn nur wenig. Ihre Lippen wirkten blass und spröde, ihre Zähne grau und kraftlos. Die Arzthelferin seufzte. Das arme Ding. Sie ging zurück zu ihrem Platz und bediente das Telefon. Dr. Juncker? Das ist ein Kind, Typ V12, das Sie sich ansehen sollten. Es ist mit seiner Mutter hier. Sie winkt uns durch. 3. Stock. Dort werden Sie erwartet. Alles Gute. Ihr Mitgefühl und Ihre Teilnahme berührten mich, sodass ich mir im Fahrstuhl die Tränen aus den Augen wischen musste.
Werwölfe,
murmelte Konstanze.
Die haben hier auch Werwölfe.
Dr. Juncker erwartete uns am Fahrstuhl. Sie hatte hellrote Haare, so dünn, dass ich ihre Kopfhaut gut sehen konnte. Mit dieser Nase voller Sommersprossen wirkte sie wie eine aufgehellte, etwas in die Jahre gekommene Pippi Langstrumpf. Sie sah so sehr nach Sonne und Sommer aus, dass sie das perfekte Gegenteil meines Kindes bildete, mit seinen dunklen Augen, dem zerzausten Haaren und der blassen Haut. Sie führte uns in ihr Zimmer, hob Konstanze in einen dicken Sessel und untersuchte sie gründlich, ließ sie gegen einen Spiegel pusten, der nicht beschlug, suchte mit dem Stethoskop nach einem Herzschlag, maß die Temperatur. Fasziniert untersuchte die Ärztin Konstanzes Gebiss. Das hatten wir hier noch nie. Es klang, als sei schon jedes andere Wesen der Nacht untergekommen. Und vermutlich war das sogar der Fall. Warum bist du ausgerechnet zu uns gekommen? Sie setzte sich neben mich, legte ihre Hand über meine, so viel Nähe, da wunderte mich ihr vertrautes Duzen auch nicht mehr. Ich hab gehört, Ich habe was von Werwölfen gehört, nicht geglaubt, aber nun? Sie nickte, hielt weiterhin meine Hand. Die Menschen, die von Werwölfen gebissen werden, müssen nur für wenige Tage im Monat hier unter Beobachtung bleiben. Wir haben dafür die passenden Räume im zweiten Untergeschoss. Deine Tochter jedoch, Konstanze, sie braucht fortan jeden Tag unsere Versorgung. Ich starrte sie an. Ich dachte, es reicht, wenn ihr ein paar Blutkonserven... Ich unterbrach mich selbst, da Dr. Junker den Kopf schüttelte. Nein, ich vermute, sie braucht 3 Konserven pro Nacht. Sie ist klein. Und wird so klein bleiben. Vielleicht braucht sie mit den Jahren weniger, vielleicht auch nicht. Ihr Blick fiel auf meine verbundenen Finger. Wortlos nickte sie, als hätte sich für sie damit die Welt erklärt. Hatten sie schon solche Kinder? Wollte ich wissen. Kinder nicht. Erwachsene. Diejenigen, die euch heimgesucht hat. Ich verstehe nicht, warum sie ein Kind gebissen hat. Sogar verwandelt. Meistens agieren sie so geschickt, dass es kaum auffällt, ernähren sich, hinterlassen nur eine juckende Stelle. Oft nicht mal am Hals. Stattdessen an der Schlagader am Oberschenkel oder auch an anderen unauffälligen Stellen. Vielleicht hat sie es falsch eingeschätzt, hat zu viel genommen. Ich kann nur spekulieren. Ich wollte eigentlich nicht, dass sie dazu spekuliert. Es ging um mein Kind, um seine Gegenwart, seine Zukunft. Sie muss die hellen Tagesstunden hier verbringen, alle Tage. Nachts kann es Ausflüge geben, aber nur unter Aufsicht. Jemand von uns kommt mit. Aber sie kann doch nicht... Ja, vermutlich kann sie niemandem etwas antun. Doch wir haben keine Erfahrung. Wir können euch nicht allein lassen, nicht außerhalb des Krankenhauses. Wir sammeln Erfahrungen, dann sehen wir weiter. Damals klang es so vorläufig. Doch heute weiß ich, sie hatte die Regeln etabliert. Die Regeln änderten sich nie. Bis wir sie nicht mehr in Frage stellten. Und so durfte Konstanze in das Krankenhaus einziehen. Ich holte die grüne Zahnspange, ihre Bücher, ihre Lieblings-T-Shirts, die abgewetzten Hosen, Turnschuhe, alles, damit sie es gemütlich hatte. Wir richteten uns in dem neuen Leben ein. Dr. Junker hörte mir zu. So saß ich oft bei ihrem Büro, während sie meine Hand hielt, sprach über die plötzlich tote Konstanze morgens in ihrem Bett, über das fremde Wesen in der Nacht davor, an das ich nur noch schemenhafte Erinnerungen hatte. War es wirklich in Konstanzes Zimmer gewesen oder hatte mein Verstand sich nur im Nachhinein eine Erklärung geschaffen? Einmal fragte ich die Ärztin. Hätte das nicht 6 Monate später passieren können, wenn überhaupt? Natürlich wegen der Zahnspange. Die hatte ihre Arbeit kaum begonnen und Konstanzes Kiefer blieb milchzahnig, blieb zu klein für kräftige Eckzähne. Wünsch dir das nicht, sagte Dr. Junker. Sie wäre anders, wenn es so wäre. 9 Jahre alt hin oder her. Wir müssten ganz anders mit ihr umgehen. Wie? Die Ärztin sah aus dem Fenster, streichelte meine Hand. Anders. Ganz anders. Konstanze verlässt nie das Krankenhaus. Tagsüber sorgen sie für totale Dunkelheit, verschließen das Zimmer. Nach Einbruch der Dunkelheit öffnen sie ihre Tür, versorgen sie mit ihrer Nahrung, lassen sie herumlaufen. Dr. Junker ist längst nicht mehr da, genießt ihren Ruhestand am Bodensee und schickt uns Weihnachtsgarten. Ich habe die Arbeit in der Kita durchgezogen, bis 67, stets nachmittags geschlafen, um nachts bei Konstanze sein zu können. Unser leeres Haus musste ich daher nur an den Wochenenden vormittags ertragen, aber meistens bin ich mit dem Bus zur nahen Ostsee gefahren, in eins der Cafés, und habe mich stundenlang an 2 Tassen Milchkaffee festgehalten. Nie hat mich jemand fortgeschickt, selbst im Sommer nicht, wenn das Café voll besetzt war. Etwas an meinem Gesicht, an meiner Haltung muss ihnen gesagt haben, nein, das gehört ihr, lass sie in Ruhe. Mit Eintritt der Rente bin ich viel spazieren gegangen. So viele Stunden kann niemand in Cafés sitzen. Dadurch bin ich fit geblieben und kann Nacht für Nacht hier sein, bei Konstanze. Längst muss sie auf mich warten, bei unseren Wanderungen durch die Krankenhausgänge. Oft ist es nachts so still, dass mir das sanfte Quietschen meines Rollators laut vorkommt. Altersflecken haben sich breit gemacht, die hellen Stellen dazwischen werden mehr und mehr verdrängt, vor allem auf den Händen. Wulstige Muttermale wachsen überall, die Haare darin längst weiß. Mein Haupthaar dünn und lang, ich trage es in einem lockeren Dutt am Hinterkopf. Wie meine eigene Urgroßmutter auf 100 Jahre alten Fotos.
In meinem Kopf bist du 40, Mama. Immer 40,
sagt Konstanze oft zu mir. Oft erwische ich sie dabei, wie sie mich ungläubig ansieht, zu denken scheint, Wer ist diese uralte Frau? Wo ist Mama? Sie bleibt 9 Jahre alt. Keine Pubertät. Nie habe ich das erlebt, wovor mich stets alle mit schwerer Stimme gewarnt haben. Wir sind um ein Leben gebracht worden, wie es eigentlich gedacht war. Eine aufwachsende Konstanze, die irgendwann die Schule abschließt, vielleicht selbst eine Familie gründet. Meine Hände haben nie Enkelkindern den Kopf gestreichelt. Ich bin immer noch Mutter einer 9-Jährigen. Sie ist tatsächlich wie Rüdiger. Immer ein Kind. Auch im Kopf. Mehr Sommer Bodenburg als Anne Weiss, so hat Dr. Juncker es immer formuliert.
Und wann wachsen endlich die Zähne?
Fragt Konstanze mich immer wieder. Konstanze ist natürlich blass, ja, aber sie wird gesund, kräftig, sie wird hier gut versorgt. Alle sind diskret, niemand holt Fernsehteams. Konstanze erfährt immer mehr von dem, was auf den anderen Stationen geschieht. Manchmal flüstert sie mir die Schaurigkeiten ins Ohr. Am liebsten sind ihr die blutigen Geschichten. Viel Blut. Und ich muss daran denken, wie schon in Konstanzes erster Klasse die Lehrerin besorgte Post-its in Konstanzes Hefte klebte. Wo denn die schaurigen Bilder herkämen, die Konstanze immer male? Hatte sie etwa Zugang zu Erwachsenenbüchern? Klar, ich borge ihr meine Blätterbücher, habe ich damals nur gedacht, sicher. Und Konstanze verdrehte nur die Augen und behauptete, sie könnte nicht mal eine rotstichige Wüste malen, ohne dass die Lehrerin darin einen Blutswimmingpool vermutete. Heute hätte sie recht, die Lehrerin. Konstanze hat Zugang zu Blutgeschichten, echten Splatter. Sie hat ihre Malkünste optimiert, blutrot, in 64 unterschiedlichen Schattierungen. Manchmal zeichnet sie eine Gestalt mit Furchen und Narben, welche die Geschichte von Jahrhunderten erzählt. Mein Kind spielt seit Jahrzehnten die gleichen Spiele, liest dieselben Bücher. Das Pflegepersonal hier hat nur Zeit für kurzen Smalltalk. In den Nachtstunden, in denen ich nicht bei ihr bin, spielt sie gegen sich selbst Brettspiele, Online-Schach, Kartenspiele. Es wird immer schwieriger für mich, den Weg zum Krankenhaus zu bewältigen. Und ein Taxi ist zu teuer. Eines Tages werde ich einfach im Bett liegen bleiben. Vielleicht kommt dann meine Tochter das letzte Mal zu mir und wir werden gemeinsam in unserem Familienhaus sein, in unserem Heim, und ich sterbe mit ihrem Arm. Sie beginnt ihre Unendlichkeit, bald ohne mich. Wer zahlt dann ihren Aufenthalt? Von meiner Familie lebt niemand mehr und ich habe nie jemandem etwas erzählt. Kann ich darauf vertrauen, dass das Krankenhaus sie für immer behält? Wie gut werden sie sich kümmern? Was passiert bei Budgetkürzungen? Welche Probleme werden sie zukünftig haben? Wird das Versorgen und Beherbergen meines Kindes ihnen möglich sein, solange es eben dauert? So realistisch ich das alles sehe. Meine Tochter hofft weiter auf eine Änderung. Sie hat ihre fehlenden Eckzähne auch nach all den Jahren nicht akzeptiert. Wenn sie tagsüber in ihrem dunklen Krankenzimmer ruht, trägt sie noch immer die Zahnspange.